Während Stafford und Durbin in Mr. Phelans Privatjet gen Westen flogen, wo sie auf der Ranch die Asche des Verstorbenen in den Wind streuen sollten, wandten sie sich den im Internet über Rachel Lane gefundenen Angaben zu. Denen zufolge befand sich die Zentrale der Organisation World Tribes Missions in Houston, Texas. Sie war 1920 gegründet worden und beschäftigte auf der ganzen Welt 4000 Missionare, die ausschließlich bei eingeborenen Stämmen tätig waren. Ihr einziges Ziel war es, jedem noch so fern von der Zivilisation lebenden Stamm auf der Welt die frohe Botschaft zu verkünden. Es war offensichtlich, dass Rachel ihre religiösen Vorstellungen nicht von ihrem Vater geerbt hatte. Durbin entdeckte den Bericht eines Missionars. Es schien, dass Rachel in einer primitiven und prähistorischen Welt lebte und arbeitete. Er sagte, »Womöglich finden wir sie nie. Es gibt da kein Telefon und keinen Strom. Man muss über das Gebirge marschieren, um diese Leute zu erreichen.« »Uns bleibt keine Wahl«, sagte Josh. Nach dem Abendessen, das aus gewaltigen Steaks mit Pilzsoße bestand, saßen die beiden vor dem Kamin in der Ranch, nachdem sie den letzten Willen des Besitzers erfüllt hatten. Sie rauchten Havannas, die ihnen der Butler aus Phelanes Beständen gereicht hatte. »So«, fragte Josh, »wen können wir schicken?« Langsam stieß Durbin den Rauch durch Mund und Nase aus. »Wie lange wird das dauern?« fragte er schließlich. »Ich weiß nicht, aber schnell geht es bestimmt nicht. Immerhin ist Brasilien fast so groß wie die Vereinigten Staaten. Ein Land voller Urwälder und Gebirgszüge. Manche Menschen dort leben so weit von der übrigen Welt weg, dass sie noch nie ein Auto gesehen haben. Ich fahre da nicht hin.« »Gibt es da nicht sogar Kannibalen und Anacondas? Warum schicken wir nicht einen Anwaltsgehilfen?« Josh nippte an seinem Whisky. »Es muss ein gestandener Anwalt sein«, sagte er vor sich hin. »Was ist mit Nate?« Nate O'Reilly, einer der Teilhaber, war seit 23 Jahren in der Kanzlei, hielt sich aber zurzeit in einer Entwöhnungsklinik in den Blue Ridge Mountains westlich von Washington auf. Im Verlauf der vergangenen 10 Jahre hat er sich des Öfteren in einer solchen Einrichtung aufgehalten. Jedes Mal war er braun gebrannt und mit dem festen Entschluss zurückgekehrt, dem Alkohol ein für allemal abzuschwören. Aber die einzigen Fortschritte, die er machte, betrafen sein Tennisspiel. Denn auf jede dieser garantiert letzten Entwöhnungskuren war ein schlimmerer Rückfall als zuvor gefolgt. Jetzt, mit 48 Jahren, war er finanziell am Ende, zweimal geschieden und stand unter Anklage wegen Steuerhinterziehung. Seine Zukunft sah alles andere als rosig aus. »Der hat es doch immer mit dem Leben im Freien, oder?« fragte Durbin. »Aber ja, Sporttauchen, Felsklettern, lauter so verrückte Sachen. Dann ist es mit ihm abwärts gegangen. Und er hat nur noch gearbeitet.« Dieser Niedergang hatte mit etwa Mitte 30 begonnen. Etwa um die Zeit, als er eine beeindruckende Reihe von Erfolgen in Kunstfehlerprozessen gegen Ärzte erzielt hatte. Nate O'Reilly war auf diesem Gebiet geradezu ein Star-Anwalt geworden. Zugleich aber hatte er sich dem Alkohol und dem Kokain verschrieben. Er vernachlässigte seine Familie und wurde von seiner Sucht förmlich aufgesogen. Irgendwie gelang es ihm, zwischen seinen Prozesserfolgen und seiner Abhängigkeit von Alkohol und Drogen das Gleichgewicht zu halten. Doch er stand immer am Rande des Abgrunds. Als er dann einen Prozess verlor, stürzte er zum ersten Mal ab. Die Kanzlei hatte ihn in einen schicken Kurort abgeschoben, bis er trocken genug war, um ein eindrucksvolles Comeback hinzulegen. Das erste von vielen. »Wann kommt er denn raus?« fragte Durbin, dem Joshs Einfall immer besser gefiel. »Bald«,